Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja gut, das war kein Politik-Podcast, sonst wird es heute ein bisschen länger dauern. Ja, wir wollen ja kürzer werden.
Gestern anstrengend, sagen wir mal so.
Genau, also bei WDR 4 überhäuften sich die Meldungen zu allen möglichen politischen Situationen weltweit. Ah, naja, aber wie hast du die Wahlnacht verfolgt?
Nee, ich habe sie gar nicht verfolgt. Einfach nur kurz abends mal reingeguckt und dann am nächsten Morgen gedacht so.
Oh mein Gott.
Müssen wir jetzt durch.
Genau, da müssen wir jetzt durch.
Ja, das dachte ich mir dann abends halt auch nochmal, ne? Und dann, ja. Ja. Mal gucken, was ist.
Naja, ich glaube, jetzt müssen wir auch durch den Podcast. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich meine, oder eher ich muss da durch. Vielleicht hört ihr es schon ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin etwas angeschlagen, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe extra das Ray auf einen gewissen Abstand gestellt, sodass ich es einfach kurz wegdrehen kann, wenn ich husten muss. Also damit euch nicht hier draußen die Trommelfälle platzen.
Sehr, sehr gut.
Ich gebe mir Mühe.
RX-Antischnupf gibt es noch nicht, aber kommt vielleicht auch noch irgendwann.
Genau. Klaus hatte gefragt, ob ich ein bisschen Bass rausdrehen kann. Aber naja, egal. Fangen wir an. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 217. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit der Soundmaschine Klaus Beetz.
Und ich mit dem verschnupften Marc Bohn.
Und bei uns sind heute zu Gast von der Band Rauschflut Rasko und Marco. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, moin.
Moin, moin.
Schön, dass wir dabei sein dürfen. Hi.
Danke.
Genau, Rauschflut hat das Album Kirmes Deluxe in Eigenregie aufgenommen und produziert und wir sprechen über diesen Prozess und die beiden erklären uns, welches Equipment da bei ihnen eingesetzt wurde und was man ihrer Meinung nach da braucht und welches Equipment am wichtigsten ist. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder auch über eure Erfahrungen berichten möchtet, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf allen möglichen Plattformen tun, auf denen wir gerade live sind. Und ja, ich würde erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch auch zum 10-jährigen Jubiläum.
Absolut.
Der Band Rausch.
Schönen Dank.
War das jetzt vor kurzem erst oder?
Ja, diesen Monat haben
diesen
wir
Monat.
10-jähriges, ja.
Ach cool.
Und 10 Jahre in Originalbesetzung tatsächlich. Und das haben wir letzte Woche Freitag ein bisschen gefeiert. Haben wir nochmal ein bisschen durch den Tisch getreten.
Mit eurem Schnaps,
also,
oder?
Mit einem kleinen Gig im Wirtshaus Alt in Bremervörde. Da haben wir, ein paar Freunde eingeladen und jeder konnte eigentlich kommen und dann haben wir mit unserer befreundeten Band Espinosa zwei Sets gespielt und es war gut.
Sehr cool, sehr cool.
Gut,
vielleicht erzählt. In welchem Genre bewegt ihr euch? Und vielleicht könnt ihr auch die Band und euch auch ganz kurz vorstellen und mal sagen, welchen Part ihr da in der Band übernehmt.
Ja, sehr gerne. Also Rauschflut gibt's, wie gesagt, seit 10 Jahren tatsächlich eine 4-köpfige Band. Das heißt also eine typische Besetzung mit Gesang, Schlagzeug, Gitarre, Bass. Und Marco spielt eben bei einigen Songs auch noch Gitarre mit. Und das Genre ist deutschsprachige Rockmusik. Das Ganze ist immer so ein bisschen norddeutsch angehaucht. Also wir sitzen hier oben an der Elbe. Also insofern kommt das auch mal vor, dass das irgendwie so ein bisschen maritimer von den Themen vielleicht ist, beziehungsweise auch so einen norddeutschen Charme halt mit hat. So ein bisschen trocken, windig, ne? So dass das Übliche und ist aber halt klassisch deutschsprachige Rockmusik. Bewegt sich irgendwo genremäßig so zwischen Punk-Einschlag, Indie-Einschlag, auch eher so härterer Rock. Das ist halt eine Mixtur, die entstanden ist in 10 Jahren. Jeder hat irgendwo seine Einflüsse mit eingebracht und das ist es. Also am Ende ist es nicht das Rad neu erfinden, sondern eben eine Form von klassischer deutscher Rockmusik irgendwo. Ne?
Es ist immer schwierig, eine Schublade zu finden und wir haben dem Kind einen Namen gegeben. Das nennt sich amtlich norddeutscher Brettrock.
Das trifft
gut. Es vielleicht Und viele sagen auch, darunter kann ich mir was vorstellen. das ist gut, ja. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber eure Ausgangsfrage war auch noch, was ihr macht.
Genau.
Rasko spielt Gitarre, bisschen Background-Gesang und ich singe und spiele ein bisschen Gitarre.
Okay. Und du bist auch der Songwriter bei euch oder passiert das im Kollektiv?
Im Kollektiv, würde ich sagen. Also viele Ideen kommen dann einfach von mir oder von Rasko. Oft Beispiel ist so, Rasko schickt ihm letztendlich so eine Textnachricht irgendwie. Darf er es überhaupt spoilern, wenn der Song vielleicht einfach mal kommt? Ist ja egal. Ja, irgendwie so, Krefeld nach Marseille hört sich irgendwie voll geil an. Hat er irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, wer und ich gleich. Das war am Handy so, Krefeld nach Marseille. Und wir haben jetzt schon das Musikvideo im Kopf eigentlich. Und dann setzt man sich ran an den Rechner, tüdelt ein bisschen rum. Rasko und ich schicken uns dann meist die Ideen so ein bisschen hin und her und dann, ich habe da eine Idee für die Gitarre und ja, dann gehen wir damit in den Proberaum.
Okay.
Tatsächlich muss man sagen, es ist aber viel mittlerweile ein Prozess, der persönlich stattfindet. Also es ist oftmals so ein Aufhänger, ne? Also was weiß ich habe eine Idee für einen Songtitel oder man schmeißt sich das so hin und her, irgendwelche wüsten Ideen und dann sagt man sich so, ja, okay, ich habe letztens noch eine Songstruktur gebaut, ich habe dies oder jenes in der DAW gemacht, ich schicke dir das mal zu, hör dir das mal an. Und dann baut man so Stück für Stück das Ganze auf. Und das ist oftmals ein Prozess, der zwischen Marco und mir eigentlich passiert. Mhm. Und tatsächlich auch oftmals schon sehr weitgehend ist. Also man baut die erste Gitarre auf, die zweite Gitarre. Man überlegt, geht man schon mit Synthesizern daran, baut ein bisschen mehr Struktur ein, kopiert mal dies dahin, jenes dahin, baut die Struktur. Und dann geht's tatsächlich erst mehr oder weniger in den Proberaum, dass man da mal sagt, okay, wir haben hier schon was auch zu, ja, manchmal auch zu 75% tatsächlich schon fertig ist. Wo man sagt, okay, das ist halt ein Aufbau, so wie er klassisch funktionieren kann. Mhm. Und da muss man dann natürlich auch immer ein bisschen schauen, dass man die anderen Musiker mitnimmt und abholt und das nicht so rüberkommt wie, naja, wir haben da schon mal was vorbereitet und das ist auch eigentlich schon in Stein gemeißelt. Also da gibt's dann witzigerweise auch manchmal so Diskussionen drum, wenn das dann vorab schon rumgeschickt wurde. Ja, muss ich das Schlagzeug wirklich jetzt so spielen, wie es auf der Aufnahme ist? Ne?
Das ist Andys Standardsatz.
Ja, ne? Nee, schön.
Muss ich das nicht so spielen?
Aber es ist halt oftmals schon ja sehr weit gediehen, ne? Und dann kommt natürlich so dieser Impuls, boah, das klingt schon gut, das ist ja auch schon so weit vorgefertigt, muss ich mich in dem Rahmen bewegen, ne? Mhm. Das ist dann so das Schwierige. Aber das hat sich tatsächlich stark verändert. Wir haben früher natürlich im Proberaum gestanden, wie jede Band erstmal, die sich kennenlernen muss, die zusammenspielen muss, schauen muss, wie interagieren die Musiker, wie funktioniert das Ganze. Aber das ist tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr weit in den Hintergrund getreten, würde ich sagen. Das heißt, Proben sind wirklich dafür da, sich das Arrangement anzuschauen, das Zusammenspiel zu proben, sich auf Gigs vorzubereiten. Aber das eigentliche Songwriting findet schon vorher und außerhalb ziemlich deutlich statt.
Die Zeit hätten wir auch gar nicht gefühlt. Also uns da hinzusetzen und zu beschäftigen mit einer Idee, die aus drei Akkorden besteht, und daraus einen Song zu entwickeln, also da würde wahrscheinlich die Zeit fehlen. Obwohl wir einmal die Woche proben, stramm, dann auch 4-5 Stunden, aber ich wüsste nicht, wie wir das unterbringen sollen.
Okay, ja, ihr seid ja nebenbei auch noch berufstätig, ja. Mhm. Was macht ihr?
Also ich bin Betriebsleiter in einem Schwimmbad und ja, bin da quasi für alles zuständig, was ja die Verwaltung betrifft. Und Kurse mache ich selber auch noch, ein paar Kinderkurse. Und ja, Rasko?
Ja, beschäftigt bei einem gesetzlichen Unfallversicherer und interessanterweise sind wir auch für die Branche Bühnen und Studios zuständig.
Cool. Ja, geil. Vielleicht machen wir da auch mal ein Thema zu.
Ja, warum nicht, natürlich. Aber das ist natürlich Studio, es ist, geht dann natürlich eher um Bühnen und Arbeitssicherheit bei Produktion, logischerweise.
Aber das ist ja auch unser Thema bei der LeadCon, also vielleicht kommen wir da mal zusammen.
Ja, tatsächlich gestern mit einem Kollegen kurz gesprochen und er sagte so, Mensch, ich sagte, ja, ich hab, war im Urlaub da auf der LeadCon und Studioszene und sagte, ja, Mensch, was war's denn da? Ja, sag ich, am Mittwoch. Er sagte, ich habe Vorträge gemacht am Dienstag und Donnerstag, ne? Ja.
Ach so, wie heißt er?
Das ist die gesetzliche VBG gesetzliche Unfallversicherung.
Nee, der Kollege, der die Vorträge gemacht hat.
Der Sven Kubin.
Ach so, der Sven. Ja, okay. Ich war bei, den hatten wir bei Mother Grid mal zu Gast. Er ist ein super Typ auf jeden Fall. Ach, witzig. Okay. Genau, in Kirmes Deluxe ist ja nicht euer erstes Album, was ihr selbst produziert habt, aber vielleicht könnt ihr mal ja diese Entscheidungsfindung vielleicht dokumentieren, wie es dazu kam, dass ihr euch entschlossen habt, so, wir machen das jetzt alles selber.
Finanziell ist natürlich ein Aspekt, aber wenn man das machen will, dann will man natürlich auch nichts Halbes machen. Also wir waren uns dann bewusst, wenn Studio, dann auch, ja, dann muss es auch gut sein. Und naja, zu Anfang sind wir da sehr rangegangen wie jede andere Band, die am Anfang steht, wahrscheinlich auch, wir probieren das mal. Ich habe hier Cubase auf dem Rechner und lassen wir mal laufen, 6 Mikros für alles. Und ja, und letztendlich bin ich jetzt in der Aufnahme von Songs oder in der Arbeit mit Rechner schon ziemlich lange drin. Ich habe also mit dem Atari ST1040, glaube ich, war das damals, angefangen, elektronische Musik zu machen in meinem Stübchen. Und so ist mir dieses am Rechner editieren nie fremd gewesen. Das war für mich immer irgendwie normal. Und deswegen habe ich auch immer Bock gehabt. Und auch wenn die Jungs gesagt haben, ey, komm, scheiß was drauf, wir investieren jetzt im Studio oder sowas, dann war ich immer so, ah, lass mich doch mal probieren und so. Und ja, und dann war das halt letztendlich, wenn ich vorher gesagt habe, dass es finanziell war, stimmt eigentlich auch gar nicht. Ne? Wir waren ja eigentlich alle unabhängig, als wir gestartet haben schon. Ja, aber also, ja.
Für Kirmes Deluxe war halt, das ist ja ein externer Anlass auch mit der Grund gewesen. Also ich will da jetzt nicht auf dem Thema wieder rumreiten, aber Corona-Pandemie hat natürlich für alle gravierend was verändert. Und wir standen an so einem Punkt, wo wir damals die EP Schönheit des Klischees mit Oll produziert hatten. Das war in den Startlöchern, war fertig. Und Ende 2019 und Anfang 2020 ist halt Schicht mit allem. Und du stehst in dieser Situation und sagst, okay, was kann ich als Band jetzt eigentlich noch tun? Was kann ich als Musiker noch machen? Weil die Planung, die du hattest, zu sagen, okay, wir haben wieder was produziert, es ist da draußen, wir gehen raus, spielen live, das war nicht mehr gegeben. Das war einfach mal eben weg. Also, was haben viele gemacht? Natürlich gesagt, okay, wir schreiben neue Songs. Und niemand hat ja zu dem Zeitpunkt gedacht, ah, das dauert jetzt so lange und das zieht sich so lange, diese ganze Problematik. Und dann überlegst du dir natürlich, wie mache ich weiter? Songwriting hilft dann ja nicht nur, sondern du musst auch gucken, wir müssen es recorden, wir müssen es produzieren. Das heißt, dieser externe Anlass hat natürlich auch viel in eine Richtung einfach geschoben. Ne? Ja. Weil du gar keine anderen Möglichkeiten hattest, als dich in dem Moment irgendwo selbst zu kümmern.
Ja, wir waren in Kurzarbeit teilweise und das Beste, die Zeit so zu nutzen dann auch, ne?
Genau, ich war kurz mal auf.
Alles gut.
Genau, aber gemischt hat ja dann auch quasi der liebe Björn, richtig?
Genau, also gemischt hab ich das noch selber. Und dann
gemastert,
über Stem Mastering haben wir das dann, ja, dem lieben Björn von Storia Mastering, schönen Gruß an Björn. Und Jonas auch, genau. Seinen Kumpel. Dem schicken wir den Kram dann immer hin und ja, das funktioniert. Er macht es dann immer noch besser.
Sehr cool, cool. Wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen und mal relativ weit vorne in der Signalkette beginnen, wie seid ihr an die Mikrofonauswahl beim Recording-Prozess rangegangen? Hattet ihr da schon so einen gewissen Fundus an Mikrofonen oder habt ihr da noch gesagt, ja, okay, wir haben das? Und leihen uns vielleicht noch was dazu oder investieren sogar in weitere Mikrofone?
Genau. Also glücklicherweise, unser Basser ist auch so vom Typ her, wenn er etwas will, der holt sich erstmal alles.
Okay.
Hatte dann auch schon mal für die Kickdrum haben wir einen Shure Beta 52A, ist das, glaube ich, ja. Und ich sag mal, so ein Fundus an Shure SM57, 58 hat jeder rumliegen. Ja. Ne? Und haben wir noch einen befreundeten Veranstaltungstechniker, wo wir uns dann immer, der auch ein gutes Potpourri aus schönen Overheads hat und sowas. Und da leihen wir uns den immer sehr auf einen kurzen Dienstweg aus. Und so haben wir da nie so ein Gear-Problem gehabt. Also es war für uns immer einfach, uns da alles zurecht zu leihen. Oder ja, wie gesagt, ein kleines Potpourri haben wir auch selber.
Okay, und wie sah's, oder Gab es da irgendwelche Überraschungen, wo ihr dann gesagt habt, oh krass, das Mikrofon bei den Drums hat uns irgendwie überzeugt, vielleicht auch so was Low-Budget-mäßiges oder so?
Ja, also ich bin selber ein Freund davon, das möglichst einfach zu halten. Angefangen habe ich vor zehn Jahren, als wir die erste Aufnahme gemacht haben, wahrscheinlich waren es 8 oder 9 Jahre, mit 10 Mikrofonen am Schlagzeug.
Okay.
Und mittlerweile, weil ich dachte, mehr ist gut, und habe dann aber auch festgestellt, dass wenn es nicht wirklich High-End ist und man hat dann seine 10 Spuren da laufen und denkt sich so, jetzt macht die Tom irgendwie gar nichts gerade. Und wenn ich die Tom jetzt mute, klingt es irgendwie doch besser, und ich brauche das eigentlich gar nicht, habe ich dann irgendwie gedacht, so, ja, irgendwie wahrscheinlich reichen 8 auch, wenn du unser Raum ist auch ziemlich, der ist sehr neutral vom Sound her, also da kommt nicht viel Raumklang noch rüber. Also jetzt nicht, wir rekorden das Drum jetzt nicht hier im Proberaum, und der ist ziemlich neutral. Das heißt, da müssen wir jetzt auch nicht auf großartig Raummikrofonie zurückgreifen. Das heißt, tatsächlich Bassdrum 1, Snare 1, Overheads 2, Hi-Hat, die Toms und dennoch die gute Wurst, die wir nutzen. Natürlich nicht ganz so, wie es vielleicht sein sollte, dass die Wurst halt so zentriert ist, dass die Kessel alle im gleichen Abstand sind. Das kriegen wir mal nicht hin. Da hat unser Schlagzeuger eine eigene Aufstellung. Aber dass die Bassdrum und die Snare da zu gleichen Teilen reinballern. Und das habe ich auch in zahlreichen Videos dann gesehen. Und dann natürlich dieses Signal dann nach Gusto ordentlich geschreddert, yeah, mit einem Chemical Crusher oder sowas ordentlich, und dann einfach subtil so bei, und dann denke ich so, geil, auf einmal ist da richtig Dampf dahinter, denn dann manchmal vertut man sich und muss wieder zurückgehen. Aber das war so ein Mikrofon oder eine Art der Mikrofonie, wo ich dachte, die hat wirklich so einen richtigen Mehrwert dann auch, cool, finde ich, also für unsere Produktion.
Welches Mikrofon hattet ihr dann da genommen?
Das war ein SM57, okay, für die Wurst.
Klaus, erzähl doch mal nochmal, was ist die Wurst?
Die Wurst ist im Endeffekt, wenn du ein Mikro nimmst, spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, wo. Das packst du irgendwo so an die Seite und komprimierst es einfach komplett zu Tode. Und das schiebst du dann nachher dezent unter die normalen Drumspuren drunter.
Genau, aber wie Markus ja schon erklärt hat, der Abstand sollte, glaube ich, zur Bassdrum und zur Snare und zur...
Zur Snare. Also die Original von Moses Schneider, der hat es ja erfunden, die Schweizer. Nein. Ich glaube, in einem Video sagt er, dass das Mikrofon wirklich so den Abstand zu allen Kesseln gleich sein soll, was irgendwie bei uns irgendwie gar nicht geht. Ich weiß nicht, ob andere das hinkriegen. Ja. Aber für uns sind immer die Bassdrum und die Snare wichtig. Okay.
Was habt ihr dann für die Gitarren genommen? Habt ihr die überhaupt mikrofoniert oder seid ihr da einfach DI-mäßig direkt in den Rechner gegangen?
Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es DI-mäßig in den Rechner geht. Also wir haben früher ganz klassisch mit dem SM57 gearbeitet. Das hat immer gute Ergebnisse gebracht. Also auch die typische Kombination. Speaker war dann meist V30 halt. Was im Rockbereich halt auch total üblich ist. Ne? Und mittlerweile ist es aber so, Gitarren-Recordings tatsächlich direkt, es läuft immer die DI-Spur, und dann ist es so, dass ich mir zu Hause es tatsächlich so eingerichtet habe, dass meine Amps, die früher wirklich mal irgendwo auf der Bühne und im Proberaum waren, alle an der Seite stehen. Halt so das Typische, was man kennt, aufgestapelt, da sind sie halt, die laufen in eine Loadbox. Und dann ist es natürlich nachgelagert mit Impulsantworten, womit gearbeitet wird. Krass. Und das funktioniert für mich einfach sehr, sehr gut. Aber es ist tatsächlich so, dass ich immer noch durchaus auf die Röhrentopteile, die da stehen, auch zurückgreife. Mhm. Einfach weil es für mich klanglich wichtig ist, weil gerade so die entsprechenden Färbungen der entsprechenden Vorstufen, das macht halt schon einen Unterschied. Und es ist halt nicht so, dass ich nur ausschließlich jetzt irgendwo Plugins benutze. Das kann aber auch mal was völlig anderes sein, dass ich mir irgendein Pedal nehme, ja, und damit halt ins Interface reingehe und anfange rum zu experimentieren und zu gucken. Das sind so die üblichen Vorgehensweisen. Und es läuft aber immer eben parallel in die DI-Spur. Das schicke ich grundsätzlich dann mit raus, logischerweise. Und dann kann man eben am Ende immer noch überlegen, will man für einen Song irgendwie völlig andere Sounds haben und was völlig anderes machen. Und auch bei Marco und mir ist es nicht so, dass wir da einer Meinung sind. Also es kann durchaus auch mal sein, dass ich Spuren schicke und sage, ah, bin ich total von überzeugt, habe mir das auch alles schon so schön zurechtgebaut, und er sagt dann in weiteren Produktionsprozessen, nee, da möchte ich gerne noch was anderes haben. So, also da müssen wir noch mal ran, ne? Also dann wird da noch was anderes draufgelegt. Das ist aber tatsächlich so, dass das mittlerweile ist es wirklich direkt in den Rechner. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Möglichkeiten, die man heute hat, die sind ja einfach auch so exorbitant groß. Natürlich macht das immer noch Spaß, eine Box zu mikrofonieren. Und das hat seinen Wert und das ist auch völlig völlig gut, ja, wenn man das machen möchte. Aber es ist natürlich so, dass man zu Hause die Möglichkeiten einfach nicht hat. Also ich habe es früher auch gemacht, dann natürlich in einen anderen Raum und da irgendwie ein Amp reingestellt und dann schön erstmal angefahren und aufgerissen. Natürlich hat man sowas gemacht, aber es ist einfach die Tatsache, dass die technischen Möglichkeiten mittlerweile so gut sind, dass man sich aus allem eigentlich einen guten Sound basteln kann. Man muss da dann natürlich bloß auch einen Augenblick dran arbeiten. Also tatsächlich Gitarrenaufnahmen dauern bei uns, glaube ich, relativ lange, weil ich auch jemand bin, der im Vorwege sehr viel ausprobiert, guckt, dass es technisch alles sauber ist und dann erst so in den Prozess einsteigt, dass er sagt, okay, jetzt nehme ich wirklich erstmal Spuren auf und schau mir das Ganze mal an. Ne? Also das dauert dann doch recht lange einfach. Natürlich hat das auch wieder mit den Möglichkeiten zu tun, die man hat. Ne? Dann probiert man doch nochmal dieses oder jenes, weil es relativ einfach in einer sitzenden Position vorm Rechner gemacht werden kann und schaut, was geht und was nicht geht, logischerweise.
Brauche ja auch 3 Tage, um deine 86 Gitarrenspuren zu sortieren. Das
ist korrekt, ja. Ja, ich glaube, da bringe ich Marco manchmal so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung, weil dann kommt halt so eine E-Mail begleitend zu dem, was dann irgendwie ja in Google Drive oder über WeTransfer oder sonst wie kommt. Und dann heißt es so, Achtung, du musst dir dieses Dokument jetzt erstmal durchlesen, weil da sind die Bezeichnungen und dann kommt dahinter erklärt, was es ist. Und da sagt Marco so, oh Gott, nein, bitte.
Sehr gut. Kommt direkt noch eine passende User-Frage zum Thema von bei Max S. Ist es nicht viel umständlicher, alles zu reampen, statt gleich den Amp zu recorden?
Ja, also was soll man dazu sagen? Wenn ich natürlich direkt einen Amp recorde oder direkt mit einem Sound fahre, mit dem ich zufrieden bin und das aufnehme, ist das natürlich immer eine einfachere Geschichte und eine schnellere Geschichte. Und wenn man dann natürlich später sagt, nee, wollen wir nochmal anders haben und jetzt machen wir Reamping und machen das nochmal alles ganz anders. Natürlich frisst das Zeit und das ist auch umständlich, logischerweise. Bloß wenn du es halt do-it-yourself machst und keinen Druck hast, hast du halt auch die Zeit. Da muss man dann aber auch so ein bisschen detailverliebt sein und da, glaube ich, wirklich Lust drauf haben. Und bei Marco und mir ist das halt so. Also wir machen uns da auch keinen Stress und können da auch gut mit leben, wenn so ein Prozess halt mal 2-3 Wochen dauert. So, das ist dann halt so.
Wir sind keine Pros. Also wir müssen uns die Option offen halten, auch wieder zurückzukommen. Und bei uns ist es auch schon oft gewesen, dass wir dann merken, ein Song funktioniert im Proberaum unheimlich gut. So, ihr habt ein gutes Gefühl. Dann steht das Arrangement, Gesang ist drauf und dann denkst du, irgendwie die Gitarre beißt sich da mit den Vocals oder so. Irgendwie müssen die viel, viel freier stehen und klar kann man die Gitarre leiser machen oder so, aber manchmal ist es auch getan, einfach dennoch mal einen anderen Sound zu wählen. Und das alleine aus diesem Grund, diese Flexibilität zu haben am Ende, dann kann man auch diese halbe Stunde eher mal eben investieren.
Ja, zumal ich auch glaube, also du merkst auch, also es ist unsere Arbeitsweise. Ob das jetzt für alle funktioniert, das weiß ich nicht. Aber wir haben uns mal irgendwann sehr weit weg von diesem Gedanken orientiert, ja, das geht hier nur darum, irgendwelche Spuren irgendwie aufzunehmen und da dann einen Song draus zu mischen. Sondern es ist mehr so, dass wir tatsächlich auch während des Produktionsprozesses durchaus nochmal in das Arrangement oder auch das Songwriting dann eingreifen. Nicht unbedingt extrem gravierend, aber es sind schon Veränderungen, die da entstehen. Und dann nehmen wir uns die Freiheit, das auch zu tun. Und natürlich dauert das. Und natürlich heißt das wieder, dass man eine Revisionsschleife hat und das wieder mit allen durchsprechen muss. Und dann heißt es plötzlich, Moment, also den letzten Refrain habe ich nie so eingespielt. Was ist denn das jetzt bitte? Na? Oder wieso sind da plötzlich Gitarren, die ich vorher noch nie gehört habe? Das kann auch durchaus mal sein, dass Marco zu mir sagt, du, ich bin mit dem Refrain noch nicht zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob der Gesang tatsächlich im Refrain nachher so bleibt. Hast du eine Idee? was weiß ich, dann nehme ich eine Gitarre und guck mal und oktavier irgendwas, spiel mit Oktaven rum, baue eine Melodie, schick die Marco und dann sagt er, ja, okay, da kann ich jetzt mit meinem Text super was anfangen. Dann dauert das natürlich auch wieder ein, zwei Wochen, sondern kommst du mit dem Ding an und schickst es rum. Na, und dann heißt es plötzlich, Moment, diesen Refrain kenne ich gar nicht. Ja, wo kommt der bitte her? Was ist denn das jetzt? Und dann sitzen zwei Leute da und sagen, wir sind da richtig von überzeugt. Ne?
Ja, bei dem einen, wenn wir von dem gleichen sprechen, dann war das eher nicht so. Aber gut, die sitzt am länger hier, würde ich sagen.
Naja, lustig.
Einmal haben wir einen Song auch schon zum Mastern gegeben und dann war der Bass anders denn doch irgendwie.
Echt?
Und dann gab's ein bisschen, aber das war auch nicht fair. Die Revisions sollten wir einhalten, die Revision.
Also war nicht in böser Absicht, aber es ist einfach eben die Arbeitsweise, ne? Wenn du sagst, ja, ich greife da einfach nochmal ein, weil man kann es halt. Ne? Das für mich ist so eine DAW auch letztlich sowas auch wie große Spielwiese, Notizbuch, alles zugleich. Ja, das ist nicht einfach nur so, nur ein paar Spuren aufnehmen. Ne?
Du hast jetzt gesagt, Marco, dass du erstmal dann die 80 Gitarrenspuren von Rasko sortieren musst. Wie sieht's denn bei den Vocals aus? Aber vielleicht kannst du nochmal vorher dann erklären, wie sieht da dein Setup aus und beziehungsweise welches Mikrofon nutzt du?
Also da nutze ich das Sennheiser MK4. Zuletzt hab das Shure SM7B auch noch. Bin ich aber ein bisschen von ab so. Ist auch ein gutes Mikro. Kann ich gar nicht sagen. Manchmal ist es einfach so ein Gefühl. Ne? Ich will was Neues und dann catcht einen das gleich dann. Das ist in diesem Fall so gewesen. Hab noch das Slate ML1 auf dem Zettel, wo ich noch dran will. Dieses Bundle, wo man halt verschiedene Sounds modeln kann. Ne? Weil da wir machen da keinen Halt vor irgendwelchen Experimenten, da spreche ich, glaube ich, für alle. Und ja, dann habe ich quasi direkt ins Interface baller ich dann immer. Also da kommt nicht noch irgendwie ein Preamp davor oder so. Ja, und dann spiele ich oder dann singe ich etliche Spuren ein, einmal ein paar Mal durch, komplett den Song. Und das mache ich für mich alleine, baue mir hier so ein kleines Setup auf und verbarrikadiere mich in Matratzen und Kopfkissen. Und dann noch mal ein paar einzelne Passagen werden so separat, markante Stellen oder Doppelungen eingesungen. Und dann, wenn ich da 20 Spuren habe, dann setze ich mich ran, schneide schon mal und mache ein bisschen Comping. Und dann meistens geht es am Ende sowieso noch mal weiter und denke, ach, da muss noch mal wieder sind, noch eine Doppelung oder die anderen müssen noch mal damit ran.
Okay. Wie kamst du der Entscheidung für das MK4? Ich nutze es ja normalerweise auch für unseren Podcast hier. Was sind so die Merkmale, die du an dem Mikrofon schätzt?
Ich hab's einmal gehört beim Kumpel, der das hat, und hab's mir mal geliehen. Und dann war ich irgendwie gleich so ein bisschen, das klingt so abgedroschen, wenn man sagt, so neutral. Ne? Ich weiß immer auch gar nicht, was das heißt, aber irgendwie sagt es das vielleicht trotzdem irgendwie. Irgendwie fühlte ich mich da mit den Editierfunktionen, die ich habe, besser. Also, was heißt, es war halt sehr neutral und man konnte in alle Richtungen schön rumspielen, wobei das mit dem SM7B auch kann. Und ich habe da jetzt auch nicht so viel Vergleiche an Mikros, aber ich bin ja dabei geblieben dran.
Okay, sehr gut. Dann machen wir an dieser Stelle mal ganz kurz ein bisschen Werbung, und zwar für unsere lieben Freunde von Steinberg. Und ja, wie ihr euch alle schon denken könnt und wenn ihr die News verfolgt habt, gestern ist Cubase 14 rausgekommen, da werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Aber wir haben von Steinberg auch hier einen wunderschönen Werbetext bekommen, den ich jetzt mal ganz kurz vortragen werde.
Super anmoderiert wieder. Super.
Design to Inspire Cubase 14 ist da. Die Musikproduktionssoftware, der sowohl Hollywood-Blockbuster-Komponisten und Billboard Hot 100-Produzenten als auch begeisterte Anfänger vertrauen. Entdecke neue kreative Features, optimierte Workflows und eine intuitive Benutzeroberfläche. Alles darauf ausgelegt, dich in deiner Musikproduktion zu inspirieren. Vollgepackt mit neuen Funktionen und Workflow-Verbesserungen für Songwriting, Produktion und Mixing wird Cubase 14 deine Kreativität auf ein neues Level bringen. Werbung Ende und wir sprechen gleich in der Gear Corner noch mal kurz drüber.
Ja, aber du, da freust du dich jetzt drauf, ne? Dass du mal von deinen Heroes einen Werbetext vorlesen kannst. Du hast also diesen Würfel, den hättest du heute eigentlich.
Den Würfel hätte ich heute.
Wäre die Chance gewesen.
Ja, ja, genau. Den Würfel hätte ich hier mal. Ich habe ihn leider gerade nicht griffbereit. Der liegt da hinten noch, weil ich ihn ja. Ich musste ihn ja wegpacken hier, aber der liebe.
Es ging darum, dass der Herr Kollege an dem Steinberg stand auf der Studioszene. Vier übereinander gestapelte Würfe, ich würde jetzt sagen mal Kantenlänge 15, 20 Zentimeter schätzen, die waren dann übereinander gestapelt mit dem Cubase-Zeichen drauf, Cubase-Logo, und da hat der Kollege sich tatsächlich einen von mitgenommen, ne, so als Andenken.
Ja, der liebe Sebastian hat mir einen geschenkt.
Genau, geschenkt.
Ja.
Und der Kollege wollte den jetzt ins Bild packen. Ich habe dann gesagt, ach komm, vielleicht lassen wir das erstmal, aber heute wäre tatsächlich die
Heute wäre tatsächlich gewesen. Der Punkt gewesen. Jetzt liegt er da hinten und ich komme nicht dran. Ja gut, ist halt so, okay. Ne? Müssen wir durch.
Genau. So. Aber vielleicht spielt Cubase jetzt auch eine Rolle.
Genau, dann reden wir doch mal über euer Recording-Setup. Und zwar fangen wir mal an mit der Hardware, die überhaupt da drunter steckt. Was benutzt ihr genau? Benutzt ihr einen Laptop? Benutzt ihr einen Desktop-Rechner? Ist es ein Windows-Rechner? Ist es ein Mac?
Es ist ein Windows-Rechner, noch. Mhm. Habe allerdings vorletzte Woche zugeschlagen, als der M4 kam und habe mir da einen Mac Mini geordert. Kenne Apple so ein bisschen auch vom MacBook aus, deswegen habe ich da jetzt keine Berührungsängste. Bisher habe ich alles am Windows-Rechner gemacht, aber dann wird es der Mac sein vom Rechner her.
Warum? War es jetzt einfach nur eine Entscheidung für, keine Ahnung, Preis-Leistungs-Verhältnis, besonders viel Rechenleistung, oder war es jetzt auch so wirklich bezüglich des Betriebssystems, dass du dich da wohler fühlst?
Ja, auch das Betriebssystem. Also ich habe hab zwei, drei Versuche gebraucht mit dem MacBook. Nee, einmal auch ein iMac und irgendwie nie zufrieden mit gewesen. Und dann habe ich, es ging über 10 Jahre und jetzt habe ich mir vor 2 Jahren wieder ein MacBook zugelegt und ich weiß nicht, auf einmal bin ich warm geworden, ich habe ein iPhone, mein erstes, dazu bekommen, wobei das wieder ersetzt wird gegen Android demnächst. Aber also ich bin jetzt mittlerweile bei Apple angelangt, glaube ich.
Mhm. Ja. Alles klar. Und was habt ihr für ein Interface da dran hängen?
Das ist ein Babyface RME Pro. Ja.
Dann auch mit einer ADAT-Erweiterung dran, um die ganzen einzelnen Kanäle aufzunehmen, oder?
Ach so, ja, stimmt. Das wäre interessant für dich gewesen. Ja, darauf wollte ich hinaus. Wir haben im Proberaum noch so ein Focusrite, ein 18i20, heißt das so? Bin ich mir gar nicht sicher. Ja, mit weiteren 8 Eingängen. Damit nehmen wir die Drums dann auf, dann in Verbindung, genau.
Genau, da habt ihr das Babyface hat, glaube ich, 4 analoge Eingänge. Ne? Müsst ihr insgesamt 12, glaube ich, dann haben, oder?
Ja, genau, ja. Die nutzen wir aber nicht, nee.
Alles klar. Und was würdet ihr sagen, wie entscheidend ist jetzt das Audio-Interface im Endeffekt für euer Recording? Also ein RME ist ja schon ein hoherpreisiges Interface. Muss es sowas sein? Oder würdet ihr auch sagen, es würde auch mit einem kleineren Interface gehen?
Okay, Fun Fact. Also ich hab auch ein Focusrite Solo. Und ich selber höre keinen Unterschied, ob ich damit, bis vor 3 Jahren habe ich damit gearbeitet, fällt mir nichts auf. Vielleicht irgendwie, wenn ich noch ein bisschen mehr anfeuere, das Ding, also ein bisschen mehr den Gain hochdrehe, vielleicht irgendwas. Ich wir haben einen Song, habe ich Rasko vorhin noch gefragt, ob er die Geschichte überhaupt kennt. Da habe ich den Gesang mit diesem Focusrite Solo aufgenommen. Und zwar habe ich, ich weiß auch nicht mehr, welcher Song es war, die Stimmung konnte ich nicht reproduzieren, die ich immer habe, wenn ich im Auto diesen Song mitsinge. Also ich höre mir sie im Instrumental im Auto an und versuche dann immer so, ja, wie singe ich das und sowas, bevor ich das dann wirklich rekorde. Mhm. Und dann habe ich, im Auto habe ich gemerkt, kriege ich das irgendwie immer hin. Dann habe ich mir ein Setup gebaut, MacBook ins Auto, Focusrite ran, mir so einen Galgen gebaut mit einem Mikrofon, der über an die Sitze geklebt war mit Tape, Kopfhörer auf. Geil. Und dann habe ich mir eine Strecke gesucht, wo ich möglichst lange geradeaus fahren kann, ohne bremsen zu müssen, ohne Gas zu
beim
geben.
Pass auf.
Da gibt's Richtung unserem Proberaum, da gibt's so 20 Minuten so eine Strecke, es geht immer nur geradeaus, das ist sowas von langweilig, 80. Dann, als ich auf der Strecke war, habe ich rechte Hand Record Musik angemacht und dann über Kopfhörer das Ding eingesungen in Endlosschleife und immer wieder natürlich Bremsgeräusche vermeiden oder Gas geben. Und ja, da war dann halt der Take dabei, der es sein musste. Denn wahrscheinlich, da sind natürlich noch 12 andere Takes drüber gekommen, aber allein, dass ich diesen Take einfach mal hatte, um ihn dann in der Umgebung anzuhören und dann wusste, wie ich ihn reproduzieren will. Das hat mir sehr geholfen. Und der ist auch dann mit drauf geblieben auch noch. Und das ist einfach, also ich merke keinen Unterschied, was für ein, die sind alle so gut, diese, ob du jetzt 100 Euro ausgibst, und da mag man mich jetzt auch steiligen für, und wahrscheinlich denkt jeder anders, ob das jetzt 100 Euro kostet, 500, ja, irgendwo macht's man das, ist vielleicht auch noch wieder ein anderer Schnack, weiß ich nicht.
Ich muss mal kurz auf die Story zurück, das ist ja großartig. Also hast du dir schon eine Ausrede parat gelegt, wenn die Polizei dich anhält, oder?
Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Also wieso fährt der Idiot mit Kopfhörer? Aber ich habe auch noch nirgendwo gelesen, dass das verboten sein sollte, ja, bei der Fahrt irgendwas aufzunehmen dann. Ne? Ja, das sah ein bisschen doof aus für die anderen, die mir entgegenkamen. Gab's ein paar.
Aber ist ja fantastisch. Also ja. Habe ich so auch noch nicht gehört, aber ja, warum nicht?
Ne? Aber das macht man oft eigentlich. Also ich entwickle auch sehr, sehr viele Vocal-Ideen, Melodien beim Autofahren. So, ja. Ich finde, das ist eigentlich der beste Spot dafür.
Ja, finde ich auch total.
Ja, also ich kann verstehen, dass man dann sagt, okay, ich singe das jetzt mal kurz ein übers Handy oder sowas, ne? Aber dass du dir dann speziell so ein Vocal-Recording-Setup da reinbaust mit Geigen und allem.
Ja. Das ist tatsächlich mir auch neu. Ja, vielleicht
so, also ich habe es erst auch gemacht, genau, immer so im Handy dabei, das ist das Geräusch vom Radio im Hintergrund, aber das ist natürlich nichts, was du verwenden kannst. Dann, ne? Und wieso klingt das jetzt hier so geil auf dem scheiß Handy? Das muss ich doch irgendwie... Ja, die Idee kam dann irgendwann, dann mache ich das mal einfach. Ja.
Hast du den Geigen dann ans Mikro, ans Lenkrad geklemmt oder wie?
Ich habe das dann irgendwie am Beifahrersitz mit Tape drumherum und dann so von vorne ran so. Es ist natürlich eine wackelige Angelegenheit, ne? Also so ein Hand am Lenkrad und dann wenn du bei anderen nochmal ein bisschen festhalten so. Und ja, ab und zu musste ich dann auch anhalten, zurückfahren und wieder neu starten, die Aufnahme.
Don't drink and mic.
Ja. Sehr gut. Ja, aber ich meine, die Beobachtung, die du jetzt gemacht hast, ist also mit dem Focusrite Solo gegenüber dem Babyface, dass du da jetzt keinen großen Unterschied hörst. Ich glaube, es zeigt auch einfach, dass wir halt heutzutage auf so einem qualitativ hohen Audio-Level unterwegs sind. Mhm. Ne? Das also, vor 20 Jahren wäre das wahrscheinlich anders gewesen, aber heute ist das, glaube ich, in vielen Bereichen auch ein bisschen zu vernachlässigen.
Ja.
Welche Software habt ihr denn verwendet?
Also ich bin jetzt seit 5, 6 Jahren bei Studio One gelandet. Bin jetzt bei Studio One 6 noch. Das Upgrade mache ich nicht. Zumindest, also jetzt nicht, stand jetzt nicht. Aber ich war auch bei Cubase vorher und finde Studio One ein bisschen attraktiver. Ist irgendwie charmanter dargestellt, finde ich, und instinktiv ist das einfach einfacher zu bedienen aus meiner Sicht.
Ja, habe ich tatsächlich
schon. Aber die tun sich auch wieder nichts, also ja.
Nö, also fürs normale Aufnehmen, Editieren und sowas.
Ja. Ist ja eh klingen ja alle gleich.
Ja.
Ja.
Wobei ich so ein paar Features bei Studio One, bei Cubase doch irgendwie vermisse. Also so wie heißt der noch? Dieser Synthi oder diese Halion? Nee, Halion?
Der Halion Sonic.
Ja, ja, genau. Das finde ich schon ganz geil. Oder die haben ja auch so eine Voice, so eine Vocal Chain da drin in der Cubase 13.
Genau, 13 kam die dazu. Ja.
Genau, das konnte ich nicht ausprobieren, aber finde ich schon interessant.
Habt ihr denn beim Recording auch auf Hardware zurückgegriffen? Also so Outboard in Form von vielleicht Preamps oder Equalizern oder sonstigen Tools?
Nein, nee. Langweilig, ich weiß.
Nö, ist ja eigentlich eine gute Aussage.
Ja, also, nee.
Gab es da irgendwie
eine Entscheidung? Also, ich würde dir jetzt gerne irgendwas erzählen. Wir haben irgendwie einen richtig geilen Preamp verwendet, der 800 Euro kostet, der da hinten steht. Aber nee, da steht nur ein Papierkorb. nee, also, leider nein. Wir halten das echt einfach und, von dem Weg gehen wir eigentlich auch nicht Abstand jetzt.
Okay, also das ist jetzt auch noch nichts, wo ihr so hinschielt, mal für die Zukunft da mal.
Rasko, du vielleicht?
Nee, momentan nicht. Bin ich ganz ehrlich, also tatsächlich passiert alles im Rechner momentan. Und das wird es wahrscheinlich auch noch für eine Zeit so bleiben, ja.
Okay,
alles klar. Dann schauen wir noch mal kurz auf die Software. Was sind da so eure Go-To-Plugins, beziehungsweise ja, wir hatten das Thema Hardware gerade schon. Gibt es da Plugins, die ihr verwendet, wo ihr sagt, okay, die bringen so einen gewissen Hardware-Vibe rein? Also beispielsweise, sei es eine Preamp-Emulation oder sei es ein besonders färbender EQ oder Kompressor?
Ja, also ich nutze ja auch von Chris Lord Algae den LA2A die Emulation und 1176 auch. Die sind schon ganz cool, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die jetzt irgendwie so viel besser klingen als der Onboard EQ oder Kompressor bei Studio One. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Optik, von der man sich dann so ein bisschen leiten lässt, wenn das so schick aussieht wie im Original. Tatsächlich, wenn ich irgendwie so ein Template aufmache oder zumindest eine leere Seite bei Studio One, dann habe ich da schon erstmal die Standard Onboard EQs und Kompressoren drin. Und ja, ich nutze die anderen dann auch, die ich habe. Ich habe da auch noch von Chris Lord Algy so ein Drum-Effekt, der auch für die schnelle Sache mal ganz gut ist, wenn man irgendwie so einen Mix im Proberaum hat und mal da irgendwie schnell was machen will, das ist ganz gut. Aber ansonsten, ja, es ist das Übliche, ne? so ein Valhalla und ansonsten auch sehr viel Onboard-Sounds einfach dann. Ne? Und ja, von Isotope habe ich noch so eine Elements-Bundle, was ich noch ganz gern nutze.
Also diese CLA-Drums hast du wahrscheinlich.
Ja, genau, da, ne? genau so heißt
das. CLA.
Und die CLA-Vocals habe ich auch noch, ja.
Genau, CLA-Vocals, genau, das habe ich auch. Das mache ich dann auch beim Recording drauf, weil es erstmal alles
so genau, du hast eben so gleich, bringt, genau.
Was man so braucht, ne?
Und wie sieht's aus so in Sachen Amp-Simulation beispielsweise für die Gitarrenarbeit?
Tatsächlich ja, wird auch verwendet und da sind es halt vor allen Dingen die Sachen, die Neural halt auf den Markt gebracht hat, Neural DSP, das ist tatsächlich, also ich finde es nach wie vor, für mich ist es das, was klanglich mich immer wieder überzeugt und das sind halt verschiedene, also ich muss ehrlich sagen, ich war ein totaler Fan von dem SLO 100, den sie gemacht haben, also großartig für typische Rock-Rhythmus-Gitarren, die M-Sim. Also das ist tatsächlich schon was, wo ich sagen würde, das ist immer noch einfach geil. Ja, gute Sachen.
Als wir eben drüber gesprochen haben, war Rasko ganz erschrocken, dass ich hier stehen habe, Bokren Amp Knob. Ich sagte, was damit? Ja, ich sag, die kommt auch vor bei uns. Das wollte ich mir nicht glauben. Und was machst du damit? Er war ein bisschen erschrocken darüber, aber ich weiß nicht, der hat 20 Euro gekostet. Ich finde den fantastisch. Also was ist, wenn man das denn? Irgendwie. Es ist auch, ja, so ein, der macht einfach so einen relativ neutralen Rock-Gitarren-Sound, finde ich. Also von Bokren Amp Knob heißt der. Und da hast du eigentlich nur einen Regler, den du so drehen kannst und dann fährt der halt rein, so von Clean bis Distortion. Und wenn man so eine Gitarre will, die einfach nur da ist und nicht auffällt und sowas, ich finde ihn einfach super. Und naja, Rasko war ein bisschen enttäuscht und ein bisschen erschrocken gleichzeitig, dass der also eingesetzt wurde.
Nein, am Ende ist es ja so, muss man ganz klar sagen, was gut klingt, kann man verwenden und fertig. Ja, das Ohr entscheidet. Ja, und nicht irgendwie, sie sagt, oh, das war besonders teuer oder was weiß ich, da kann ich auch noch zig Sachen einstellen, da kann ich hier überall anfangen, die Mikrofone zu verschieben und da kann ich nochmal gucken, da ist noch ein EQ und da sind noch zig Effekte mit hinten drin. Ist ja alles nicht wichtig, solange es gut klingt. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so, ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte da eher einen einfachen Ansatz haben und ich nehme das, was gut funktioniert. Und ich bin auch ehrlich, natürlich sammelt man auf dem Rechner auch zig Sachen. Ja, oh, da kommt das neue, ach, das Cory Wong-Plugin, super, cool. Hat John Petrucci, der hat jetzt auch noch was. Ja, natürlich besorgt man sich diese Dinge, ist dann erstmal auch begeistert von den Sounds und am Ende stellt man fest, man kehrt immer wieder zu dem zurück, was schon mal funktioniert hat gut. Ja. Und wenn es halt gut funktioniert, warum sollte ich das ändern? Natürlich kommt irgendwann mal der Punkt, wo man vielleicht sagt, ja, das ist für diese Nummer jetzt nicht so geeignet. Jetzt muss ich mal wirklich gucken, wie gehe ich damit um? Klar, aber ansonsten verwendet man immer das, was für einen selbst schon gut funktioniert hat in einem bestimmten Kontext. Ne? Ja. Aber trotzdem sammelt man, das ist leider so.
Das stimmt.
Wird man noch nicht abstellen können.
Nee. Wie stark war Input-Latenz für dich ein Thema? Ist ja gerade jetzt bei Gitarristen immer doch sehr kritisch.
Ja, das ist tatsächlich immer relativ schwierig. Also ich versuche mir das Setup dann nachher so zurechtzulegen, dass es irgendwie für mich tatsächlich gut funktioniert. Ich bin aber jemand, der das halt relativ schnell merkt, wenn Latenzen zu groß werden. Also das passiert mir aber auch tatsächlich schon in Live-Situationen mittlerweile, weil man hat heute natürlich irgendwo einen Digitalfunk an der Gitarre. dann benutzt man irgendwelche IRs, dann hat man noch irgendwo den digitalen Mischer fürs In-Ear dazwischen und. Man muss selbst da schon tatsächlich aufpassen, dass man sich da einfach nicht zu viel aufbaut, wo man nachher natürlich schon merkt, jetzt wird das halt schwammig. Ich habe mittlerweile so gelernt, mit Kompromissen zu leben und da irgendwie durchzukommen. Aber tatsächlich ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich auch zu einer Zeit Gitarre spielen gelernt habe und damit aufgewachsen bin, dass alles immer so sehr direkt in diesem 3-Meter-Radius vom Speaker entfernt irgendwo passiert. Ja, also, dass man einen sehr, sehr direkten Sound hat und eben dieses Thema Latenz ja erstmal vernachlässigbar war. Ne? Das ist im Recording natürlich was anderes.
Ja. Wie weit gehst du dann runter mit der Latenz?
Ja, das kommt immer so drauf an. Also das ist jetzt nicht fixiert für mich. Ich muss halt gucken, wo ich dann sage, okay, das funktioniert jetzt noch so vom Gefühl her für mich. Das passt jetzt gerade noch. Ne?
Okay.
Du bist aber sehr pingelig, glaube ich.
Weiß ich nicht, ob ich sehr pingelig bin. Keine Ahnung. Wow.
So, jetzt wird's spannend.
Ja.
Genau, kommen wir mal zum Thema Akustik. Du hast ja eben schon so ein bisschen was einblicken lassen, dass du ja auch Matratzen aufstellst, ja, wenn du Vocals recordest. Aber welche akustischen Maßnahmen trefft ihr denn generell bei der Aufnahme? Macht ihr auch zum Beispiel was beim Drum Recording?
Oh, ja. Also wir haben es so schon, dass wir... Ja, beim Recording vielleicht jetzt nicht, ne? Beim Recording, ich war jetzt eben schon wieder beim Mixing, aber im Recording selber. Ich bin ja ein Freund davon, zu experimentieren, unser Schlagzeuger irgendwie nicht so. Also, dass man auch mal sagt, ja, oder alleine schon ging so eine Cowbell oder sowas, da ziert er sich auch schon immer. Ich bin da ja ein Freund von. Aber nee, da fällt mir jetzt, Rasko, hast du da irgendwie? Nee, wird da beim Drum-Recording irgendwas?
Nee, eigentlich ist es tatsächlich, wir haben damals natürlich sehr darauf geachtet, als wir den Raum aufgebaut haben, dass man dort schon mal schaut, wie bekommt man das vernünftig akustisch umgesetzt? Das ist nicht so, dass wir das ausgemessen hätten, aber tatsächlich haben wir die Chance gehabt, dadurch, dass wir auch an entsprechendes Material gekommen sind, den Raum halt so vernünftig aufzubauen, dass er doch relativ trocken geworden ist. Und
also Akustikplatten haben wir da überall. Genau. Dann, ja.
Okay, also bei den Vocals stellst du aber dann die Matratze auf, richtig?
Ja, stelle ich mir zur... Spiegelverkehrt. Ja, zur einen Seite stelle ich mir eine Matratze auf. Und das ist aber auch nicht, weil ich es weiß oder weil ich es gelesen habe oder irgendwie. Ich habe es einfach probiert. Also Try and Error, irgendwo Matratzen. Ich habe hier so ein paar Haken, die sieht man auch nicht so unbedingt. Da hänge ich mir dann so ein paar schwere Kissen auf. Warum? Weiß ich nicht. Weil es funktioniert. Also ich bin damit zufrieden, dass der Sound dann einigermaßen trocken ist, nicht zu trocken. Und dass man da einfach noch ein bisschen mitarbeiten kann dann anschließend dann.
Okay, cool. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Klaus, macht euch jetzt hier mal ein bisschen groß, nicht erschrecken.
Nein.
Was würdet ihr denn sagen, war für euch die größte Herausforderung in der gesamten Produktion, beziehungsweise auch vielleicht aus dem Aspekt, dass es die eigene Musik eben ist, die man produziert und auch danach mischt?
Ich finde es ganz schwierig selber auch zu beurteilen, wenn man Musiker ist und Produzent, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder, also ich kann es bei anderen Projekten kann ich sehr viel besser beurteilen mit sehr viel mehr Abstand und dann ist es tatsächlich immer wichtig, dass man auch mal ein paar Ohren befragt, die ja nicht involviert sind, finde ich. Das tatsächlich finde ich schwierig, etwas zu beurteilen, als wenn man intern ist, ob es gut oder schlecht ist oder besser sein müsste als der Ist-Zustand. Das so geht mir das, weiß nicht, wie das bei dir ist, Rasko.
Ja, klar, das ist natürlich immer das Problem, weil du bist direkt involviert, ja, du nimmst auf, du produzierst und du mixt und die Frage ist halt immer, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade? Ne? Und dann ist es natürlich wichtig, dass man vielleicht auch nochmal wieder von außen sich eine Meinung holt und sagt, okay, hört ihr das mal bitte an. Wie wirkt das Ganze? Und eine andere Herausforderung ist sicherlich auch immer wieder, alle Beteiligten so zusammenzubringen, dass tatsächlich jeder sich abgeholt fühlt mit dem Stand, an dem man gerade arbeitet. Und ich glaube, das ist halt relativ schwierig, wenn man sagt, okay, man lässt sich darauf ein, dass man das auch verteilt macht, verteilt arbeitet. Und dann gibt's immer diese Situation, dass irgendwer sagt, Mensch, ihr seid irgendwie auf einem anderen Stand unterwegs. Das habe ich noch gar nicht gehört. Da weiß ich gerade gar nicht, was passiert. Und das gehört ja auch mit dazu, weil es ein soziales Gefüge ist. Du musst halt immer so ein bisschen schauen, wie kriege ich das alles wieder eingefangen? Dass das irgendwer den Eindruck dann auch bekommt und sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt gerade raus aus diesem Prozess. Was passiert da?
Vor allem auch das Ende zu finden dann, dass man auch wirklich sagt, so jetzt sind wir alle fein, stoppt, es wird abgeschlossen. Es gibt auch die Situation, ich glaube, die hatte ich mit Michael, unserem Basser mal, der sagte, könntest du beim Bass vielleicht noch mal ein bisschen und dann den alten Trick, den wahrscheinlich jeder kennt, du speicherst das Ding noch mal neu ab, gibst den Ding an Version 3 oder sowas statt 2, schickst die gleiche Version noch mal rum und yo, jetzt passt, also deutlich besser. Obwohl es die gleiche Version ist. Michael weiß das, von daher wird er jetzt nicht meckern. Aber so sind wir alle irgendwie schnell zu überlisten, finde ich. Du kriegst ein neues File, was anders heißt und schon meinst du, oder machst es ein bisschen lauter, einfach nur schon ist es besser.
Klar. Ja, genau. Das zeigt aber eigentlich, dass du an dem Punkt bist, wo du es halt schon gar nicht mehr beurteilen kannst, weil du da zu sehr drin steckst. Und das ist einfach so.
Ja, cool. Ja, dann danke euch auf jeden Fall schon mal.
Ja, gerne.
Vielleicht könnt ihr das zum Schluss nochmal sagen, wo findet man euch denn online?
Ja, auf YouTube unter, da brauche ich ja gar nicht sagen, wo so eingeben, Rauschflut, dann findet man das. Facebook, Instagram, Spotify sowieso, ja, Apple Music, eigentlich überall. TikTok haben wir auch einen Account, aber ich glaube, da wurde mal ein Pfeil hochgeladen vor 2 Jahren, also das ist nicht relevant.
Ich habe mich mal gerade noch auf eurer Website umgeschaut, nämlich rauschflut.de.
Ja.
Und da gibt's im Shop, gibt's Schnaps.
Ja, ja.
Tatsächlich. Ja, sowas.
Also, das klingt jetzt nicht romantisch, aber wir nehmen mehr ein durch den Schnapsverkauf als durch irgendwelchen CD-Verkäufen. ist tatsächlich so. Und wir haben unsere Albumproduktion, die wir im Studio machen haben lassen, die haben wir zu großem Teil damit finanziert, mit unserem Schnapsverkauf. Ja, da werden wir euch nochmal ein Fläschchen zukommen lassen. Ja,
ja, gerne. Sehr, freuen wir uns.
Vielen, vielen Dank.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, beziehungsweise wie kam es dazu?
Naja, das erklärt sich von selbst, eine Schnapsidee. ich glaube, wir waren mal auf die Idee gekommen, dass das ja ganz cool wäre, irgendwie vielleicht so ein Bier zu haben. So, das ist jetzt aber irgendwie nichts Besonderes. Das findet man auch in jedem Getränkemarkt, irgendwie Iron Maiden, Metallica, keine Ahnung. Hat sich, glaube ich, jeder schon dran versucht. Und natürlich kriegt man keine Brauerei da überredet, für eine kleine Band irgendwas zu machen. Ja, die sagen, das ist ja ein schlechter Witz. Also, was sollen wir da machen? Und
Bierwitz.
Ja, Bierwitz, genau. Dann sagte ein Freund von uns, Mensch, ich habe da doch Kontakt zu jemandem, der macht so Vertrieb für Supermärkte, ne? Also der Großhandel, der dazwischen geschaltet ist, und die haben auch einen Kontakt zu einer Destille und machen da auch immer eigene Produkte. Wäre das nicht was? Ja, und dann ist dieser Prozess so Stück für Stück zustande gekommen und man hat sich dann mal ausgetauscht, hat überlegt, wie man das so gestalten kann, und dann ist da tatsächlich was draus geworden. Ja,
also wir konnten auch Einfluss nehmen auf die Zutaten und klang für uns einfach logisch, dass wir Wodka, Chili und Himbeere zusammentun. Und dann hatten wir noch Einfluss auf die Prozent. Genau, ich weiß nicht, was für Stufen, 5%, 5 Promille oder sowas. Irgendwie. So. Promille, Prozent, konnten wir das, glaube ich, selber aussuchen. Dann so, ja, machen wir ein bisschen mehr. Sollte so sein, dass das die Männer und die Frauen auch trinken können, im warmen oder auch im kalten Zustand.
Ich finde die Artikelbeschreibung sehr, sehr schön. Die lautet nämlich einfach Schnaps, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, sollte schnell gehen.
Ja, tatsächlich, genau. Im Shop ist es, glaube ich, sehr kurz gehalten. Es gibt auch einen Flyer zu dem Produkt, also der dann auch so klassischerweise irgendwie in so einem Katalog dann drin liegt. Und da haben wir uns tatsächlich auch sehr schwer mit getan, weil dann kam dieser Text und das ist alles so blumig beschrieben und man denkt so, was ist denn das? So würde ich das ja nie machen. Und dann heißt das so, Nee, das ist schon so richtig. Also das gehört schon beim Lebensmittelvertrieb so, dass man das so beschreibt, ne? Wo man selbst denkt, das ist jetzt echt speziell, ne?
Ich kenne das vom Gin, ne? Da steht ja dann auch immer sowas.
Ja, das ist so mit vollmundig und sonst was, keine Ahnung. Also mit so Beschreibung, wo man denkt, aha, okay. Hm.
Ja, ja, das kann ich nachvollziehen so, ne? Das schmecke ich auch raus.
Ja, genau. Ist das so?
Ja, Wacholder schmecke ich aus Gin raus mittlerweile, ja.
Aber das ist das Einzige, ne?
Ja. Ich finde das immer faszinierend, wenn da auf irgendwelchen Getränken so Beschreibungen drauf sind. Ja. Das schmeckt nach Blumenwiese mit einem Hauch von Pfirsich und einer leichten Ledernote. Und ich denke nur so, Regenton.
Ja. Ne? Ledernote.
Ledernote, das ist jetzt
seltsam. Schmeckt nach Schnaps.
Der Schnaps auf der Studio-Couch schmeckt wahrscheinlich nach Leder, ne? Aber ja. Egal. Ja, Rasko, Marco, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Morgen für uns
sehr
die Zeit
gerne
genommen
sehr
habt.
Sehr gerne, vielen Dank. Schönen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, ja, war total spannend und ich freue mich auf den Schnaps und Klaus auch wahrscheinlich.
Ja, ja, ja. Sehr gut.
Und wir uns auch Feedback dann.
Sehr gerne. Genau, das machen wir. Alles klar, dann vielen, vielen lieben Dank und macht's gut, ja?
Vielen
ja,
Dank, macht's
tschüss,
gut.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ja, super Typen, ne?
Ja, absolut. Und ich muss sagen,
ich finde das cool.
Das mit dem Schnaps ist eine sehr, sehr gute Idee.
Mega gut.
Ja.
Klaus, vielleicht brauchen wir auch einen Schnaps, einen Studiosofa-Schnaps oder
ja,
so.
Ja, vielleicht. Oder? Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es so tatsächlich ein bisschen zum Studiosofa passt, ne? Schnaps, aber...
Was würde zu uns passen? Welches Getränk?
Ja,
Kaffee.
Kaffee wahrscheinlich.
Kaffee wäre eigentlich geil.
Kaffee wäre eigentlich geil, das stimmt.
Studiosofa-Kaffee.
Wir sollten darüber nachdenken. Also, du bist ja jetzt eh so ein Hobbybarista geworden. Ich trinke nur eine Tasse am Tag, aber... Trotzdem, Kaffee wäre schon geil.
Ja, Kaffee.
Von Bier bin ich mittlerweile ja so ein bisschen weg, muss ich sagen.
Ja. Also ich tingle ja so auch durch die Röstereien hier in Köln. Mhm. Und vielleicht frage ich da mal nach. Ich meine, es gibt ja auch Kaffee von den Kölner Haien, vom FC und was weiß ich nicht allem. Da wird es ja auch möglich sein, mal so eine kleine Marge oder Charge an Studiosofa-Kaffee zu rüsten.
Das wäre was, geil. Ne? Aber andererseits, ich meine, Schnaps ist auch gut. So kurbelt die Kreativität an und kann man auch Gitarrenseiten mit reinigen oder irgendwie sowas, ja, ne?
Genau, Max schreibt auch schon, macht mal eine Kooperation mit Chamon. Ja, Chamon wäre auf jeden Fall, oder Heiland, das wären jetzt so meine ersten Anlaufstellen hier.
Du machst das schon, ne? Ich sehe, du kennst dich aus.
Ja. Jo, würde ich sagen, Mixdown der Woche, hast du was mit dabei?
Ja, ich habe die neuesten USB-Geschichten dabei, falls die interessant sind.
Nein, vielleicht machen wir dann meine eigene Kategorie draus, so Klaus USB-Geschichten.
Das Schlimme ist,
ich entwerfe einen Jingle.
Ja, ich weiß tatsächlich inzwischen gar nicht mehr, was ich alles schon erzählt habe. Habe ich die Geschichte erzählt damit, dass ich mir einen neuen Hub gekauft habe, um damit iPhones zu laden? Weiß ich nicht. Habe ich die erzählt? Falls ich sie nicht erzählt habe, ich habe einen neuen USB-Hub gekauft, um iPhones zu laden, was auch theoretisch laut Beschreibung einwandfrei funktionieren sollte, also ein extern gepowerter Hub, ne? Stellt sich fest, daran lädt kein einziges iPhone. Ne? Dann wollte ich ihn zurückschicken, habe gemerkt, ich habe leider die Rückgabefrist schon überschritten. Und dann fiel mir ein, ich habe ja hier noch so einen, ja schon irgendwie, paar Jahre alten Anker-Hub, der hinten verbaut ist oder sowas, der ist aber auch gepowert und ich tausche dann einfach die beiden Hubs und habe dann mal das an dem Anker-Hub ausprobiert, ja, und da laden dann halt drei iPhones gleichzeitig, wunderbar, ne? Von daher Problem gelöst, aber warum dann auf dem anderen draufsteht, das funktioniert alles easy und es tut halt gar nichts, weiß ich nicht, ist halt so.
Ja.
Ja.
Sonst kam nichts.
Nö, sonst nichts. Und bei dir?
Ich habe eigentlich super viele Sachen mit dabei, aber ich wollte mal noch mal einen Referenztrack auf die Liste packen, nämlich So Good von Kamrad. Ist für mich aktuell, ist ein super geiler Mix. Also man kann ja von dem Song halten, was man will. Aber der Song, der Mix, der ist einfach so krass ausbalanciert. Akustikgitarren im Chorus, die machen das Stereobild so unfassbar breit. Also sollte sich jeder mal anhören und mal Referenz hören zu seinen Tracks. Fand ich super geil. Dann habe ich extrem viele Sachen zum Testen. Also es hat sich hier während der Studioszeneplanung haben sich die Kartons in meinem Keller gestapelt und auch die Plugin-Listen, die ich hier so habe. Mhm. Und es stehen noch so viele aus, aber jetzt habe ich gestern mal das Apollo X8 ausgepackt, das neue Gen 2. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen überrascht, dass es eigentlich gar nicht so viele Unterschiede gibt zu der alten Version, also bis auf die Wandler. Die neue Software kam ja auch für das Neue jetzt raus. Das heißt, diese Features, die durch die Software kommen, hat man mit den alten auch. Und ich habe ja das Gen 1 quasi, Apollo X8 Gen 1. Das war ganz cool, weil ich konnte es so direkt auch in mein Setup einbinden. Ich habe das alte halt rausgezogen und das neue genauso verkabelt, wie das, was ich halt schon drin hatte. Und ja, im Prinzip sind auf der Front dieselben Features. Die sieht halt nur anders aus, Silber. Die andere war so ein bisschen Anthrazit, dunkler. Und diese Sonarworks-Funktion, die integriert werden soll, ist noch nicht integriert. Da kam gestern eine E-Mail, dass es in der nächsten Zeit eine weitere E-Mail geben wird, mit der Information, dass es dann funktioniert. Aber ich will jetzt, ich bin da gerade noch am Recherchieren. Ich glaube nämlich, man muss dann trotzdem sich dieses Mikrofon kaufen von Sonarworks und noch so ein Add-on-Bundle für 79 Euro. Also das heißt, da kommen trotzdem nochmal Zusatzkosten auf einen zu. Aber das bitte nicht jetzt hier in Stein gemeißelt sehen. Das werde ich in den nächsten Wochen recherchieren und dann hier auch nochmal berichten, wenn ich mit dem Testbericht fertig bin. Genauso wie VOG Align 6. Ich hatte mit VOG Align 5 schon das Problem, dass mir dieser Capture-Button nicht angezeigt wird. Und dann musste ich halt Logic immer im Rosetta-Modus betreiben. Und jetzt habe ich VOG Align 6 installiert und mir fehlt immer noch so dieser Caption-Button. Und jetzt habe ich die Befürchtung, dass das noch nicht nativ ist, beziehungsweise halt immer noch mit Rosetta betrieben werden muss, Logic.
Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Dass kann das ich so mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber ja. Ich habe jetzt recherchiert, ich habe nirgends was gefunden, außer diese Rosetta-Geschichte oder dass meine DAW nicht die neueste wäre und deshalb, aber ich habe halt die neueste Logic-Version 11 und es steht da, es wäre ab 10.5.8 oder so verfügbar. Ja, das sind jetzt gerade so zwei Sachen. Und an dieser Sonarworks AI-Geschichte, da sitze ich auch gerade dran. Also ich habe so, und Transit 2, die Audio Transit 2.
Es geht richtig ab.
Habe ich rausprobiert, super geiles Tool, super geil, einfach.
Aber also das glaube ich, kurz angekündigt, ne, und ja.
Kann ich jedem empfehlen, ob als Hallgerät, also als Hall-Plugin, Reverb, Delay, alles mögliche, also du hast dann so viele Effektiermöglichkeiten, also es ist ein unfassbar krasses Tool. Also da gibt es so Presets, du hast halt Vocals und auf einmal machst du das Preset an und dann hörst du links und rechts irgendwie nur noch so Glocken quasi. Nur im Wechsel, in irgendeinem Rhythmus. Also es verformt den Sound unfassbar krass. Also super geiles Tool für Sounddesign in Songs. Dafür würde ich es einsetzen. Du hast bestimmt andere Ideen, Anwendungsbereiche, aber ist echt cool. Kann ich empfehlen.
Ja, cool. Ganz kurz noch zum Apollo. Ich glaube, das ist ein generelles Problem, was aber sehr viele Audio-Interface-Hersteller jetzt in Zukunft haben werden, weil was will man eigentlich so bei neuen Generationen von Audio-Interfaces noch dazu tun? Ne? Also mittlerweile sind die ja so breit aufgestellt. Das dachte ich jetzt zum Beispiel auch vor einiger Zeit bei RME, als sie das UFX3 vorgestellt haben. Da haben sie dann ja auch quasi intern einiges geändert, weil Komponenten nicht mehr verfügbar waren. Aber es war halt dem UFX Plus, was es vorher gab, extrem ähnlich mit halt minimalen Änderungen. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was sie bei einer theoretischen Vierer-Version in einigen Jahren Neues machen wollen. Also klar, dann werden halt nochmal die Wandler aktualisiert oder die Clock ist besser. Keine Ahnung was, das sind halt alles so Mini-Änderungen. Aber wir sind halt da mittlerweile so perfekt ausgestattet bei allem. Also das ist schon, ich glaube, das ist echt schwierig für die Leute. Ne? Immer noch einen neuen Grund zu finden, warum man jetzt dieses Audio-Interface neu rausbringen muss.
Ich finde, das ist eine krasse Diskussion, die wir hier gerne starten können für die nächsten 5 Minuten. also nochmal, um auf das Apollo zurückzukommen. Es gibt dann noch eine Essential-Version und noch eine Plus-Version. Da bei dem einen kannst du, glaube ich, 20 Unison-Plugins gleichzeitig laufen lassen und bei dem anderen 50. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Leistung, aber bei derselben Anzahl an Chips. Aber generell zu dieser Thematik ist es, glaube ich, wie in allen Bereichen gerade aktuell, bei der ganzen Content-Flut, egal ob es Musik ist, egal ob es Produkte sind, egal ob es irgendwas anderes ist, keine Ahnung. Also weil du musst ja immer oben auftauchen,
genau,
weil sonst gerätst du ja in Vergessenheit. Ich habe mich neulich gefragt, Arturia bringt diesen einen Synthesizer in grün raus, warum? Ja, einfach, glaube ich, auch nochmal um auf das Produkt aufmerksam zu machen. Ja. Weil es sonst halt einfach untergeht. Ne? Es sucht halt nicht jeden Tag jemanden Arturia irgendwas, sondern die Nachrichten poppen halt irgendwo auf. Entweder bei Social Media oder sonst wo. Also auch bei Instagram, ne, wenn du eine richtige Social Media Strategie haben möchtest, da musst du ja auch 2 Postings mindestens in der Woche machen.
Ja, klar.
Oder mindestens 1 und dann auch vielleicht noch 2, 3 Stories. Mhm. Einfach um immer wieder oben in dem Feed aufzutauchen. Und ich glaube, so ist es auch bei den Produkten, ne? Und ich weiß nicht, wann kam die App, die Apollos, die kamen
vor
2020 oder so?
Nee, ich glaube, es ist noch länger her, oder? Aber ich weiß es nicht genau, aber trotzdem, das ist natürlich einfach jetzt so ein generelles Ding, wo halt sehr viele ein Problem mit haben, ne? Weil wir auf so einem hohen Level überall spielen, ne? Da dann nochmal Neuerungen zu finden. Also was werden wir demnächst sehen? Irgendwie KI-Prozesse vielleicht im Audio-Interface drin oder sowas. Sowas könnte ich mir noch vorstellen.
Wahrscheinlich. Dass
dann halt direkt da schon irgendwas mit reingerechnet wird.
Aber das ist ja dann auch softwarebasiert.
Das ist, ne? Dann auch wieder Software.
Ein Firmware-Update hilft dann auch schon wieder, ne?
Je nachdem, ja.
Klar.
Also klar, du brauchst natürlich Rechenpower da erstmal drin oder sowas. Ne? Also das ist schon wieder eine neue Generation. Aber ansonsten, boah, also ich bin gespannt, was da so in den nächsten Jahren noch kommen wird. Aber ja.
Also ich würde tatsächlich auch bei meinem Gen 1 bleiben, weil es für mich eigentlich dieselben Features halt anbietet und ich das dann nicht unbedingt brauche. Und ich finde, das alte sieht auch besser aus. Aber wenn man jetzt in ein neues investieren möchte und natürlich dann auch bessere Wandler haben möchte, dann macht das natürlich schon Sinn, in das neue da zu investieren.
Ja.
Also das sind aber auch 800 Euro mehr.
Also ich glaube, was tatsächlich für mich so ein Grund wäre für ein neues Audio-Interface, wäre irgendwie sowas wie, keine Ahnung, du kriegst, wenn du sagst, also es kann dann vielleicht ein bisschen höherpreisiger sein, aber du kriegst auch einen garantierten Support für, was weiß ich was, 10 Jahre oder was, 10 Jahre Treiber-Support, 10 Jahre Hardware-Support, keine Ahnung, was alles. Also das so ein bisschen mehr auf Langlebigkeit gehen, ne? Weil es gibt dann halt Produkte, die sind irgendwie nach 2, 3 Jahren wieder vom Markt verschwunden, dann kriegst du keine Updates mehr dafür oder sowas, ne? Und dann gibt es halt andere, da ist das irgendwie schon von vornherein so, dass das Ding ewig lebt. Und sowas wäre zum Beispiel, finde ich, wenn man das als neues Feature quasi einbaut, dass man sagt, okay, nee, das ist halt so ein Produkt, das ist auf Langlebigkeit getrimmt, ne? Fände ich einen sehr guten Verkaufsgrund oder Kaufgrund.
Absolut. Jo, jetzt würde ich sagen, ich schalte mich offline und du machst jetzt hier den Cubase-Vertriebler.
Ja, das ist natürlich jetzt ein Special Case mal wieder, so wie jede 1,5 Jahre oder sowas, wo ein neues Cubase-Update rauskommt. Da kann man ein bisschen länger drüber erzählen. Gestern kam Cubase 14 raus und ich habe es direkt installiert. 10 Minuten reingeguckt, mehr Zeit hatte ich leider nicht, aber natürlich mir die Feature-Liste reingepfiffen. Und ich habe ja über Cubase 13, wenn ihr euch erinnert, damals gemeckert insofern, dass ich das Update nicht so überzeugend fand. Aber es ist natürlich auch immer eine persönliche Meinung. Also wie immer, ob halt die Features, die neu dabei sind, einem gefallen oder nicht. Das war nicht so mein Geschmack. Bei 14 ist es genau andersrum. Da könnte man schon fast sagen, es ist genau auf meinen Geschmack zugeschnitten. Und also von daher freue ich mich da extrem tief einzusteigen. Aber dann Fazit kommt dann erst in den nächsten Wochen. Ich kann auch nichts zu Stabilität oder sonst irgendwas sagen, weil so im normalen Arbeitsalltag werde ich mit 13 weiterarbeiten. Es ist ja das Gute, dass die immer parallel installierbar sind und dann immer mal in 14 reingucken und schauen, so gibt es Kinderkrankheiten? Ja, nein. Und dann irgendwann, wenn das so cool läuft, wie es laufen sollte, vielleicht tut es das schon mit in der ersten Version, weiß ich nicht genau, dann werde ich switchen. Was gibt's Neues? Also erstmal gibt es Modulatoren in jedem Track. Das bedeutet, es ist so ein bisschen Bitwig inspiriert. Also es gibt LFOs, es gibt Envelope Follower, es gibt Makro-Knobs, es gibt sogar was Skriptbares. Das kann man einfach in einen Audio-Track reinhängen oder auch in einen Instrument-Track. Und dann wird im Endeffekt das Audiosignal abgegriffen und man kann beliebige Parameter in irgendwelchen Plugins damit modulieren. Also ich könnte dann sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt hier mein Third-Party-Plugin, möchte diesen Parameter modulieren, irgendwie durch einen externen LFO, dann geht das einfach. Und man kann es auch trackübergreifend machen. Also dass man sagt irgendwie, hier mein Drum-Track, da ist ein Envelope-Follower drauf und der soll dann einen Filter in einem anderen Track modulieren. Sehr, sehr cool für Sounddesign. Dann so ein kleiner Rundumschlag in Sachen Drums in Cubase. Das war bitter nötig. Es gab keinen wirklichen Step-Sequencer in Cubase. Das war alles so. Es gibt diesen uralten Schlagzeug-Editor, der da aber nicht so wirklich schön für war. Und es gab ein MIDI-Plugin, Beat Designer, was aber auch nicht so wirklich dann. Das war alles sehr, sehr umständlich. Und jetzt gibt es halt einen Pattern-Sequencer, wirklich so ein typischer Step-Sequencer mit zig Möglichkeiten, der direkt in die untere Zone integriert ist oder sich als externer Editor öffnen lässt, wo man dann eben Beat Programmierung dran machen kann und passend dazu direkt auch noch eine neue Drum Machine. Also Groove Agent war ja schon immer da, war aber jetzt so für Beat Design Mir persönlich hat es nicht gefallen. Jetzt habe ich es einfach. Bitte?
Damit habe ich mal angefangen irgendwann, so vor Ewigkeiten.
Groove Engine?
Ja. Yeah.
Ja, und jetzt gibt es da halt eine extra Beat Machine da unten nochmal. Ist auch so ein bisschen Ableton inspiriert, würde ich sagen, aber feuert Samples ab, auch mehrere gleichzeitig pro Slot. Hat einen Drum Synthesizer integriert, jede Menge Funktionen und sowas. Also, das sieht echt fein aus, was man da so machen kann. Ich glaube, jetzt Drum und Beat Design in Cubase dürfte damit so komplett neu überholt worden sein. Ich gehe das jetzt gerade alles hier so auf der Steinberg-Webseite mal durch. Da sehe ich jetzt hier zwei neue Plugins, ein Shimmer Reverb, sehr fein, so für Sounddesign, ein neues Delay schon wieder, Studio Delay. Da hatten wir ja eigentlich das Multitap Delay, das kam in 12, glaube ich, dazu, was so ein super mächtiges Tool war. Von daher bin ich gespannt, was das nochmal dazu bringt, weil es gibt ja schon diverse Delay-Plugins. Aber gut, ein schönes Delay ist immer eine feine Sache.
Auf jeden Fall.
Der Noten-Editor ist jetzt was, was mich persönlich nicht so interessiert, aber das macht nichts. Das ist für andere wiederum super wichtig. Da wurden im Endeffekt die Funktionen aus Dorico zum Teil halt in Cubase rübergepackt, einfach um dieses Ding mal komplett neu zu überholen. Und ja, also für alle, die mit Notation arbeiten, die werden da sicherlich sehr, sehr glücklich sein. Dann kommt was in Bezug auf Editing und da war ich halt wirklich super happy. Habe ich auch, glaube ich, mal drüber gesprochen. Ich fand es halt immer noch sehr, sehr lästig, dass du nicht, wenn du dein Audio editieren möchtest, einfach einen Bereich anwählen kannst und dann hast du so einen Anfasser und kannst sofort das Gain runterziehen. Du musst erst einen Schnitt machen vorher. Du musst also erst sagen, okay, ich schneide diesen Bereich in ein neues Event und dann kann ich das Event leiser machen. Das ist jetzt zum Glück dank der neuen Event-Lautstärke-Kurven.
Das gab es nicht, Beck.
Nee, das gab es nicht. Also es gab nicht vorher schon Event-Lautstärke-Kurven, aber die waren halt uralt und quasi null benutzerfreundlich. Und das ist jetzt endlich drin, dass du also wirklich sagen kannst, okay, hier ist irgendwie dieses eine S oder sowas. Ich wähle das kurz aus und ich ziehe es sofort leise. Das spart so viel Editing-Arbeit. Also ich musste halt vorher wirklich immer über einen Shortcut kurz das Ganze dann schneiden und dann konnte ich es runterziehen. Und jetzt entfällt dieser eine Klick und das macht sich auf Dauer so krass bemerkbar.
Aber natürlich, kannst du Automation, Lautstärke-Automation oder nicht?
Lautstärke-Automation kannst du machen. Aber die sind dann nicht in der Spur drin, sondern es ist ja eine Extra-Track darunter. Was halt dann super lästig ist, weil ich schneide halt lieber direkt in der Wellenform drin. So, dann allgemein halt die Lautstärke-Hüllkurven, die jetzt generell überarbeitet wurden. Man kann es auch einfach reinmalen und sowas. Alles viel, viel bequemer, als es vorher war. Die Mixkonsole, die es vorher in der unteren Zone gab, gibt es jetzt als vollwertige Mixkonsole. Also da kannst du jetzt auch alles einblenden. Vorher musste man da immer umschalten zwischen entweder Fader oder Insert-Effects oder Send-Effekt und die ganzen erweiterten Funktionen wie Channel Strip, Direct Outs und sowas, das war alles gar nicht drin. Jetzt ist es quasi der komplette externe Mixer, den man sich da aber auch fein einstellen kann, wie man das möchte, finde ich auch eine super Sache. Weitere Plugins, ja, ein Autofilter, nett. Der Underwater-Effekt, muss ich persönlich sagen, das ist, glaube ich, so ein Filler-Ding. Also, ob ich jetzt einen Underwater-Effekt unbedingt als eigenes Plugin brauche oder mir das mit einem EQ oder sowas selber baue, weiß ich nicht so genau. Okay, aber es ist da.
Aber Pattern Sequencer, hast du den schon erwähnt, ja? Ne?
Habe ich schon erwähnt, ja.
Das ist ja schon,
Der Pattern Sequencer ist quasi der Step Sequencer, ne? Der jetzt neu eingebaut wurde. Dann Media Bay wurde insofern beim Previewing aktualisiert, dass du direkt die Samples transponieren kannst, eine Tonhöhe anpassen kannst oder auch von vornherein sagen kannst, okay, ich möchte sie einfach clean hören, also dass du beispielsweise kein integriertes Time Stretching hast. Also einfach verschiedene Preview-Versionen aktualisiert, das Auswahlwerkzeug wurde erweitert. Dann alles so kleine Sachen wie Ports können mehrfach zugewiesen werden. War auch mal so ein Problem, wenn du externe Effekte oder externe Instrumente brauchst, dann waren die Inputs und Outputs gesperrt. Die konntest du nicht für Recording oder sowas mehr benutzen. Ist jetzt zum Glück nicht mehr so, also können auch mehrfach verwendet werden. Dann das DAW-Format wird unterstützt. Also du kannst jetzt Sessions zwischen verschiedenen DAWs damit austauschen. Ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie das OMF-Format. Habe ich aber selber noch nicht benutzt. Und dann Kleinigkeiten. Also sowas wie im Key-Editor gibt es jetzt beispielsweise Probability-Einstellungen. Total gut. Also ob ein Event überhaupt getriggert werden soll. Oder Random-Velocity-Einstellungen pro Event. Einfach so für mehr Varianz.
Random.
Sehr, sehr gut. Dann eine Kleinigkeit, die hier zum Beispiel gar nicht erwähnt wird auf der Steinberg-Webseite, aber es gibt jetzt Shortcuts, um ein beliebiges Plugin zu öffnen. Also was ich meine ist zum Beispiel, du kannst sagen, ich möchte gerne Plugin 7 öffnen. Gab es nicht, gibt es aber jetzt. Also für jeden Plugin-Slot gibt es einen eigenen Shortcut. Und das bedeutet auch wiederum, dass der Controller von Nektar, über den wir gesprochen haben, als wir auf der NAMM waren, wohl jetzt demnächst dann auch die volle Cubase-Unterstützung hat, weil das ein Feature war, was bisher gefehlt hatte. Der hatte nämlich das, dass er diese Liste hat von den Plugin-Slots mit Knöpfen daneben, wo du die dann aufrufen kannst. Und das geht jetzt endlich. Sehr, sehr gut. Wird also demnächst dann wahrscheinlich unterstützt werden. Und dann noch eine Menge weitere Sachen. Update der Video-Engine, Farben in Supervision, je nachdem nach Intensität oder nach Frequenzbereich oder so weiter und so fort. Linealspuren können mit Offsets gemacht werden, finde ich super wichtig für Editing, wenn du beispielsweise so eine Edit-Liste kriegst, wo du sagst, irgendwie an Minute 7 bitte das und das schneiden, aber die Spur oder das Event startet nicht bei 0, sondern bei 2 Minuten. Dann einfach lineal anpassen, super. Kommt noch eine Menge dazu. Update-Preise sind wie immer. Und ja, scheint eine runde Sache zu sein. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr.
Range Tool Enhancement. Das finde ich ganz geil.
Ja, das eine ist
bei dem Ausbau. Stellst du dir jetzt Abspielwahrscheinlichkeit für einzelne Noten, kannst du dir jetzt einstellen, um Variationen ins Arrangement zu bringen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, das ist diese Probability im Key Editor, dass du einfach sagst, so, ja, diese Note wird halt mit 70% getriggert, was halt in vielen Step-Sequenzern eigentlich so ein Standardding ist. Aber jetzt halt wirklich so im Key Editor mit eingebaut, finde ich das schon sehr, sehr cool.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
Dann haben wir das. Ich erwähne noch ganz kurz an dieser Stelle, Maschine 3 ist auch noch erschienen. Update der bekannten Software von Native Instruments nach vielen Jahren. Maschine 2 ist uralt, kamen zwar immer mal wieder Updates raus, aber jetzt Maschine 3. Die Updates lasen sich jetzt nicht riesig groß, was alles dazugekommen ist. Ich glaube, es waren so allgemeine Workflow-Verbesserungen. Dafür muss man auch sagen, dass der reine Update-Preis von 29€ auch sehr, sehr gering ist. Es gab so eine kleine Diskussion darum, weil in Maschine 3 ältere Hardware nicht mehr unterstützt wird, sondern wirklich nur noch die ganz aktuelle Maschine-Hardware, die aber, glaube ich, auch schon 5 Jahre alt ist oder sowas. Ne? Aber die 1er und 2er Maschine wird nicht mehr unterstützt. Aber andererseits, ja, man kann auch die alte Maschine-Version noch benutzen. Die läuft ja auf aktuellen Systemen noch wunderbar.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, machen wir einen Sack zu.
Genau. Und wir heben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an Rasko und Marco von Rauschflut, dass sie uns hier den Einblick in ihren Recording-Prozess gegeben haben und gezeigt haben, dass Schnaps doch recht wichtig ist. Weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann, aber ich lasse es einfach
um
mal.
Um die aktuellen Nachrichten zu ertragen, meinst du?
Um die aktuellen Nachrichten zu ertragen, sehr, sehr gut. Bei Max S. schreibt übrigens, glaube, mit Schnaps wird alles direkt 6 dB lauter. Und das Stereobild, also hast du mal auf das Stereobild geachtet? Wahnsinn.
Es wird sehr breit.
Wird sehr breit, ja, ja, sehr breit. Ja, um das alles zu ertragen,
ich glaube, wir
brauchen
sollen
wir Schnaps. Und wer ist denn nächste Woche dabei?
Nächste Woche ist Vincent Price dabei. Also Mixing, cool. Mastering Engineer und auch als DJ unterwegs. Freue ich mich drauf. Kam über die Jungs von Duo Mastering, hatte die Episode gehört. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er sie kennt, aber er meint, hat mir dann einfach geschrieben und gemeint, hey, er wäre auch gerne mal dabei. Und dann dachte ich so, hey, dann machen wir das doch. Also wenn jemand Bock hat, da draußen dabei zu sein, einfach redaktion@soundandrecording.de mal schreiben. Wir laden euch alle gerne ein.
Das ist ja eine sehr, sehr lustige Sache, weil Vincent Price war, wenn ich mich korrekt erinnere, Mitglied des Dance-Projekts Avancada. Und die wiederum hatten so ihre Homebase in der Disco, in die ich früher gegangen bin.
Ach, witzig. Ja, also es kommt auf jeden Fall aus diesem Bereich, aus diesem Genre. Ja.
Dann wird er das sein und dann können wir vielleicht mal so ein bisschen da mal gucken, was da so früher
über
war.
Über früher sprechen.
Ja, ja, genau. Also ich kenne ihn nicht, aber sie haben halt coole Tracks damals gemacht.
Ja, geil. Dann ist doch cool, dann hast du da schon mal einen Ansatz. Dann machst du das nächste Woche.
So machen wir das.
Alles klar.
Judy, bis dahin bleibt ihr alle gesund. Wir sehen uns nächste Woche an derselben Stelle, zur selben Zeit wieder. Macht's gut und tschüss.
Ciao, macht's gut.